Die Botschaft Jesu, das lesen wir so in den Evangelien, lautet ja, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, darum kehrt um, tut Buße, was wird auch oder kann man auch ganz unterschiedlich übersetzen. Und das ist auch das, was wir im Endeffekt einleitend in diesem Abschnitt als Vorgedanken haben müssen. Jesus predigte in Matthäus 11, man kann das dann vorher lesen, wird auch beschrieben, das Leben von Johannes dem Täufer, er sitzt im Gefängnis und dann gibt es so ein Hin und Her mit den Jüngern des Johannes und Johannes hat ja auch zur Umkehr aufgerufen. Und dann erleben wir eben einen Jesus hier an dieser Stelle, wir haben es ja in der Lesung gehört, der ja, schon ein bisschen frustriert, enttäuscht war. Und wenn man das dann so liest, dann in diesen ersten Versen, dann lässt er auch so ein bisschen Dampf ab und dann gibt es diese Weherufe, Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, die kriegen so ein bisschen den Ärger Jesu ab. Und das ist ja dann immer die Frage, wie man mit so einem Ärger dann auch umgeht, wie man ja, den Ärger so rauslässt. Wir haben in dieser Woche wieder Pastorentreffen, also das machen wir so alle 6, 8 Wochen, so die Pastoren hier dieser Region, die kommen dann zusammen und es wäre bestimmt mal interessant für euch dabei zu sein, um zu hören, wie Pastoren reden, wenn die Gemeinden nicht dabei sind. Da wird auch viel Dampf abgelassen. Ich bin dann immer in einer komischen Rolle, weil ich bin der Einzige, der eigentlich in einer Gemeinde ist, wo es nicht zu klagen gibt, wo alles schön ist. Und dann halte ich mich auch immer ein bisschen zurück, weil ich will sie auch nicht eifersüchtig machen oder neidisch oder so. Aber es ist schon, ja, wenn die Kollegen dann so über die Gemeinden herziehen und so, dann weiß ich immer, ich kann dankbar sein für das, was ich habe. Dankeschön. Von Herzen gern. Also, ich finde das schon gut und interessant, das so auch zu lesen, dass Jesus eben auch solche Emotionen hat, dass er dann auch einfach mal sauer ist und Dampf ablassen muss. Aber interessant ist dann, wenn man diese Verse dann so liest und auf diese Lesung hört, was so sein Resümee ist, wir haben es ja gehört. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, und normalerweise würde man ja jetzt dann erwarten, ach Vater, macht doch alles keinen Sinn. Das ist doch einfach nur irgendwie Perlen vor die Säue geworfen. Wir reden und predigen und niemand hört, niemand kehrt um. Und das könnte man ja so erwarten. Und das ist ja auch oft das, was wir dann tun, wenn wir so frustriert sind, wenn wir irgendwie dann so einen Kummer haben, dass wir eigentlich die Brocken hinwerfen möchten. Und interessant ist eben in dieser Geschichte dann zu lesen, zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erden. Wofür eigentlich? Wofür kann man dann dankbar sein? Muss man dann wie so ein Trüffelschwein irgendwie suchen im Alltag dieser Welt oder im Alltag der Gemeinde, dass man hier und da so ein bisschen was findet, woran man sich erfreuen kann? Wofür ist Jesus dankbar? Wofür preist er seinen Vater im Himmel? Vor dieser Herausforderung steht man ja immer wieder, auch gerade wenn man Reich Gottes baut, weil die Leute fragen ja dann, Menschen fragen ja dann, ja wo? Wo ist denn dieses Reich Gottes? Zur Zeit Jesu war das schon so und heute ist das ja genauso. Ja, wo ist denn das Reich Gottes? Wo finde ich es denn? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche auch mit vielen Menschen hier aus dem Umfeld, die ja in sehr schwierigen Situationen auch sind. Das ist dann immer ganz, ganz unterschiedlich auch, aber und manchmal ist wirklich so, boah, da denke ich, Jesus, es muss ja nicht für immer sein, aber kannst du nicht mal so 4 Wochen mir so die Gabe geben, ich lege die Hände auf und alles ist gut? Weil das ist schon, wenn man dann hier mit den Menschen sitzt und mit ihnen redet und man mit hineingenommen wird in die Wirklichkeit ihres Lebens, dann ist da so viel auch irgendwie, wo man dann am Ende sagt, ich weiß gar nicht, wo ich da anpacken soll, wo man beginnen soll. Und wie schön wäre es denn doch, wenn wir sagen könnten, ja, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und dann legen wir segnen die Hände auf und alles ist gut. Es ist schon immer wieder auch eine Herausforderung, der Manfred kennt das ja auch, wenn wir jetzt in Königin Elisabeth sind. Und da die ganze Situation dann auch wahrnehmen. Ach, wie gerne würde ich da rumgehen zu diesen Menschen, die dort sind, und ihnen die Hände auflegen und sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und alles ist gut. Also mir ging es doch nicht mal darum, dass am Ende da steht, da ist er wieder der Heiler oder so, sondern kennt ihr das, dass Not von Menschen einem so nahe geht und dass ihr sagt, boah, wenn wir doch jetzt irgendwie so diese Begabung hätten, alles zu verwandeln und alles ist gut. Dann hätten wir auch kein Problem in dieser Welt zu sagen, da ist das Reich Gottes, komm und guck. Was wir lernen müssen, wenn wir über das Reich Gottes nachdenken, ist erstmal, dass das Geheimnis um das Reich Gottes etwas ist, was ja eben verborgen gegenwärtig ist. Jesus selber hat eben gesagt, dass nicht so ist, dass ich sagen könnte, guck mal hier, guck mal da ist es, sondern es ist etwas, und das ist das, was das Reich Gottes eben auch ausmacht, was wir gegen den Augenschein, gegen die momentane Erfahrung auch leben müssen. Und ich denke mal, ihr kennt das alle, die ihr im Reich Gottes ja auf unterschiedliche Weise unterwegs seid, dass man zwischendurch irgendwie die Augen zumachen muss, und wir nennen das ja dann irgendwie Gebet, um dann irgendwie die Realität so ein bisschen auszublenden, also die Realität, die wir meinen, so vor Augen zu haben oder die wir auch vor Augen haben, um uns wieder zu fokussieren dann auf das Reich Gottes. Das ist auch wichtig als geistliche Übung, das immer wieder zu machen. Wir sehen das ja auch bei Jesus selbst, der sich immer wieder aus der Wirklichkeit dieser Welt, aus dem Erleben in dieser Welt zurückgezogen hat und sich dann zum Vater hin oder ins Gespräch mit dem Vater begeben hat, um da wieder seinen Blick auszurichten. Ja, das Reich Gottes, und das ist die große Herausforderung, vor der wir alle auch immer wieder stehen, das Reich Gottes ist etwas, was wir leben gegen den Augenschein. Wie schön ist es dann auch zwischendurch, das diese Erfahrungen zu machen oder das auch zu erleben, wie das Reich Gottes einbricht in unsere Wirklichkeit und wie sich Dinge verändern, wie ein Gemüt wieder aufgerichtet wird. Da kann man ja dann auch von zehren, aber sehr oft geht es eben gegen den Augenschein. Und in der Situation lesen wir bei Jesus, dass er anfängt, Gott zu preisen. Ich preise dich, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Das ist eben der Satz, der sich anschließt an diesen ersten, wo wir lesen, dass er eben anfing, den Vater zu preisen, den Herrn des Himmels und der Erden, dass du es den Klugen, den Weisen, den Mächtigen in dieser Welt eben nicht gezeigt hast, sondern den Unmündigen, und das ist das, was in der Bibel dann immer wieder auftaucht, den Ptochoi, den Entrechteten, den Armen, den hast du es offenbart. Und das ist etwas, was dann auch zu dieser Geschichte dazugehört. Als nächstes lesen wir dann eine Selbstbeschreibung Jesu. Alles ist mir übergeben, sagte er, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem er es offenbaren will oder wem er den Sohn offenbaren will. Also Jesus redet oder lobt in dieser schwierigen Situation eben diese Wirklichkeit, dass das Reich Gottes in dieser Welt eben gegen den Augenschein gelebt wird, aber auch gegen die Weisheit dieser Welt erlebt wird. Denn den Klugen, den Weisen ist es verborgen, aber den Armen, den Elenden, denen wird es offenbart. Und dann sagt er eben, was ihnen offenbart wird, ist eben der Sohn. Und er setzt das dann wieder natürlich in Beziehung, das ist auch ja irgendwie fast schon logisch, er setzt das wieder in diese Beziehung zum Vater hin und sagt, der Vater weiß, wer der Sohn ist und der Sohn weiß, wer der Vater ist. Und nur über den Sohn lernen wir den Vater kennen. Und das ist das, was Gott auch immer wieder neu offenbaren will. Also ein interessanter ein auch nicht ganz einfacher Einstieg hierzu zu dem hin, mit dem wir uns gleich noch ein bisschen beschäftigen wollen. Eine Frustsituation. Eigentlich könnte man die Brocken hinwerfen. Aber Jesus blickt dann gegen den Augenschein auf das, was geschieht im Reich Gottes, nämlich, dass das Reich Gottes sich offenbart den Armen und Elenden und den Reichen und Mächtigen. Das heißt nicht, dass sie nicht Christ werden können, aber den Reichen und Mächtigen es eben am Ende verborgen bleibt. Wenn wir gleich, oder andersrum, in diese Situation hinein würde vielleicht auch ein Wort des, sag mal, alttestamentlichen Apokryphen Weisheitslehrer Jesus Sirach passen. Und wenn wir das hören, dann vielleicht kommt man auf die Idee, dass Jesus auch da direkt anknüpft. Kommt her zu mir, ihr Ungebildeten. Also so Jesus Sirach im Kapitel 51, kommt her zu mir, ihr Ungebildeten. Wer würde sich heute hier angesprochen fühlen? Alle, die ohne Abitur, oder? Kommt her zu mir, ihr Ungebildeten, und wohnt im Haus der Bildung. Warum wollt ihr noch warten und eure Seelen dürsten lassen? Ich habe meinen Mund aufgetan und gesprochen, kauft euch Weisheit ganz ohne Geld. Jesus Sirach ist ja ein Weisheitslehrer und es ist ja klar, dass es bei ihm um die Weisheit geht und dass das auch seine Einladung ist. Und für ihn ist das eben, wir sprechen da heute eben so von einem Gamechanger, von dem, was so wirklich die Wirklichkeit verändert, das Leben verändert, das ist für ihn eben die Weisheit. Und wenn er von den Ungebildeten hier spricht, dann redet er nicht zuallererst von denen, die jetzt wenig Schulbildung hatten. Das war damals ja sowieso noch etwas anderes, sondern es waren die auch gerade angesprochen, denen es an Weisheit mangelte. Aber interessant ist schon, dass eben hier nicht die Weisen und die Klugen gerufen sind, sondern die weise und klug werden wollen und sich selber eben als solche hinstellen, die es nicht sind. Er sagt, kommt her. Und hört auf das, was erzählt wird. Und nehmt es umsonst, kauft doch nicht, und die Geschichte kennen wir ja irgendwie ein bisschen anders, aber kennen wir auch doch bei Jesus, kauft doch noch irgendwas, kauft euch doch nicht irgendwas für teuer Geld, was euch am Ende nicht satt machen wird, sondern kommt und nehmt, denn es ist doch umsonst für euch. Vielleicht denkt man, dass Jesus hier daran anknüpft, und ich vermute mal, er kannte auch diese Verse. Aber bei ihm klingt es eben nochmal anders und es hat auch nochmal eine ganz andere Wirklichkeit und eine ganz andere Tiefe. Wer die Predigt noch ein bisschen nachmeditieren möchte, der kann das tun, indem er mal im Internet einfach mal googelt Rembrandt und 100 Guldenblatt. So heißt das. Ihr seht das gleich hier auf der Leinwand. Das ist das sogenannte 100 Guldenblatt. Einfach weil Rembrandt wohl damals 100 Gulden damit verdient hatte, als ein reicher Mann eben in sein Atelier kam, das sah, hat er es ihm gleich irgendwie abgekauft und dann hatte er erstmal eine ganze Zeit keine Finanzsorgen mehr. Wir sehen dieses Bild und das ist das Bild, was eben diese Szene, in die wir gleich auch nochmal eintauchen, die wir gleich nochmal uns angucken, geschieht, die wir mit der Heilandsruf überschreiben. Also das ist der sogenannte Heilandsruf. Man sieht es höchstwahrscheinlich nicht so ganz gut. Rembrandt ist ja immer entweder das Spiel mit den Farben, aber vielmehr noch das Spiel mit Licht und Finsternis. Und von daher ist es dann schon auch interessant, auf diesem Bild dann zu schauen, wer ist hier im Licht und wer ist in der Finsternis. In der Mitte sehen wir ja Jesus, der irgendwie erleuchtet ist und beleuchtet ist, aber ja, irgendwie auch nicht so ganz. Auf der linken Seite sehen wir dann die ganzen hell erleuchteten Leute. Ihr müsst euch das wirklich mal zu Hause angucken. Also ihr werdet dort unterschiedliche biblische Geschichten auch nochmal wiederfinden. Zum Beispiel die Geschichte vom verlorenen, nicht vom verlorenen Sohn, vom reichen Jüngling. Also ihr seht das hier, wenn ihr so ungefähr auf der Mitte des Bildes nach innen geht, so auf dieser Höhe, dieser junge Mann, der sich die Hand vor den Mund hält. Das ist die Geschichte, als Jesus zu ihm sagt, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Und er sagt, kann er doch nie ernst meinen, oder? Wir sehen hier links einfach auch ein paar Leute feixen, die sich lustig machen über das, was Jesus sagt. Auf der rechten Seite, also schaut euch das nochmal an und guckt mal, ob ihr da noch ein paar biblische Geschichten auch entdeckt. Auf der rechten Seite, dann auf der dunklen Seite, sehen wir gebrechliche Menschen. Da ganz rechts wird einer mit der Schubkarre herangefahren. Also das ist die andere Wirklichkeit dieser Welt. Und wir beklagen das ja auch immer wieder, diesen Zwiespalt, den wir haben. Auf der einen Seite sehr viel Reichtum, auf der anderen Seite große Armut. Und das ist das, was auch in diesem Bild dargestellt wird. Und die auf der einen Seite, die auf der linken Seite, die machen sich lustig und sagen, das ist mir zu viel, was du willst. Das ist mir eigentlich, das geht mir zu weit. Und sie haben eben diese ablehnende Haltung. Und auf der anderen Seite eben die ankommen zu diesem Jesus und die, das, was sie haben und was sie mitbringen, im Endeffekt nichts ist als ihre Not, als ihr Elend, als ihr Kummer, als ihr Jammer. Aber sie gehen zu diesem Mann hin, denn sie haben von ihm etwas gehört. Was ist das eigentlich? Søren Kierkegaard, wir haben ihn ja in den Ferien kurz besucht, war uns ja wichtig. Søren Kierkegaard hat zu dieser Geschichte gesagt und zu diesem Wort, es ist so die kristallene Essenz, die kristallene Mitte des ganzen Evangeliums, was wir gleich hören werden. Es ist so das, wo das ganze Reden, das ganze Tun, aber auch das ganze Wesen Jesu drin aufleuchtet. In der Theologie beschäftigen wir uns ja mit den unterschiedlichen biblischen Texten und manchmal ist es so, dass dann gesagt wird, naja, das ist jetzt höchstwahrscheinlich kein Originalwort Jesu, weil, und dann gibt es bestimmte Gründe dafür. Das ist in der Theologie auch immer wieder auch eine sehr interessante Geschichte. Søren Kierkegaard hat dazu gesagt, und selbst wenn wir rauskriegen würden, dass dieses Wort von Jesus, was wir gleich hören, nicht aus seinem Munde stammt und er es niemals so gesagt hätte, wäre es doch eigentlich sein ganzes Evangelium. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Für die, die links auf diesem Bild stehen, sag mal, sind wir eine Krankenversicherung oder was? Was soll das? Die Armen und Elenden in dieser Welt zu sich zu rufen. Mit denen kannst du doch keinen Staat machen. Die sind doch so ungebildet, dass sie ja vielleicht nicht bis drei zählen können. Damals ja, bis drei konnten sie zählen, aber war Mathe kein Schulfach. Die sind doch so hinten dran, die kosten doch nur, die bringen doch nichts. In einer Gesellschaft, die sehr stark auf Verwertungslogik hingetrimmt ist, also der Ressourcen, aber auch der Menschen, ist das doch etwas, wo sie sagen, ist so ein reiner Kostenfaktor. Jesus, was machst du denn da, der du die Elenden und die Armen, die Beladenen rufst und sagst, kommt her zu mir. Was machst du denn da? Es gibt so einen Spruch, den höre ich immer wieder, dass Leute sagen, ich würde doch mal gerne mit Profis zusammenarbeiten. Kennt ihr den? Das ist so eine Aussage von Menschen, die mit den Menschen, mit denen sie zusammen unterwegs sind und arbeiten, irgendwie nicht zufrieden sind. Ja, es wäre doch großartig, wenn alles großartig wäre, oder? Ja, es wäre doch wunderbar, wenn ich mir ab und zu so Predigten, Gottesdienste, Anbetungszeiten und was weiß ich alles angucke im Internet, dann bin ich manchmal schwer erstaunt von dem, was da alles geht und was die können. Großartig. Guckst du dir sowas auch schon mal an? Und? Warum ist unser Pastor nicht so, ne? Mir geht das auch so. Ich hatte vor kurzem mit Ines ein bisschen darüber gesprochen und wenn ich dann hier bin, mit den ganzen Armen und Elenden, die hier hinkommen, dann merke ich schon, ja, es ist eine Herausforderung, wenn die Leute hier aus dem Kiez dann ankommen, Obdachlose ankommen, Flüchtlinge ankommen und kommen hier zu uns, weil sie Hilfe brauchen, weil sie eine Wohnung brauchen, weil sie Essen brauchen, weil sie ein Gespräch brauchen, weil sie ein gutes Wort brauchen. Das ist für mich oft so, dass mir das den Tagesablauf dann vollkommen durcheinander bringt auch. Weil eigentlich plant man ja so seinen Tag und man merkt auf einmal, nee, kommt wieder anders. Aber da geht es mir dann auch immer so, obwohl ich merke, dass es natürlich auch eine Herausforderung ist, dass ich sage, wie gut, dass es hier diesen Ort gibt und das unter uns lebt und wir das miteinander leben, dass die Armen und Elenden nie hin dürfen. Das ist ein Grund, warum da hinten ein Zelt steht. Herausforderung natürlich. Aber zumindest hat ein Obdachloser jetzt ein bisschen ein Zuhause. Nicht leicht. Wie gesagt, Herausforderung. Aber dann frage ich mich dann zwischendurch auch immer, wenn ich diese Halleluja-Gottesdienste da sehe, wo alles blitzt und blinkt und toll ist, dann sage ich, Jesus, was willst du denn mit diesen Armen und Elenden? Gibt es keine Antwort drauf. Es gibt nur die Feststellung, das sind die, die Jesus ruft. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Man kann es auch übersetzen, das liegt in diesem griechischen Begriff auch drin. Ich will euch zur Ruhe bringen oder ich will euch eine Pause verschaffen. Pausen sind bei uns normalerweise geregelt im Arbeitnehmerschutzgesetz oder Arbeitszeitgesetz heißt, glaube ich, oder in irgendeiner Schulordnung, dann wird genau geregelt, wann irgendwie Pause sein muss. Das ist aber nicht das, was Jesus meint. Was Jesus meint oder was Jesus hier im Blick hat, das sind die Menschen, die in ihrer prekären Lebenssituation so innerlich getrieben sind, weil sie keine Ruhe mehr finden in ihrem Leben, weil sie Angst haben, den Briefkasten zu öffnen und auf einmal ist da eine Rechnung zu viel drin. Weil sie Angst haben, dass, da habe ich diese Woche wieder gehört, dass auf einmal der Vermieter vor der Tür steht und sagt, das war's, bitte ausziehen. Weil sie nicht mehr zur Ruhe kommen, weil sie gerade nicht wissen, wie sie dann die Abschlagszahlung, wie sie dann die Strom, die Gaskosten bezahlen sollen. Sie wissen es nicht und sind davon getrieben. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Um so ein kleines Pflästerchen drüber zu kleben. Sören Kierkegaard hat eben das gesagt, dass das irgendwie so das Kristallene, mal gucken, wie er das genau gesagt hat, nicht, dass ich ihn da falsch zitiere, ich finde es gerade nicht so. Also irgendwie das kristallene Licht, bitte, wie auch immer, des Evangeliums von Jesus, nicht nur in dem, was er gesagt hat, sondern in dem, was er getan hat. Er hat die Leute nicht wieder weggeschickt. Er hat die Leute dann nicht vertröstet, sondern er hat gesagt, kommt, wir versuchen das zusammenzustemmen, gegen den Augenschein, gegen die Wirklichkeit, die uns gerade in dieser Welt begegnet. Und für mich ist das dann auch immer wieder neu, diese Herausforderung, vor der wir stehen. Und ich glaube, das ist das, was mich in den letzten Tagen und Wochen, wir werden auch dann in der Gemeindeleitung jetzt mal darüber sprechen, was mich da sehr bewegt. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir vielleicht eine Suppenküche aufmachen für die kommenden Monate. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal bei der Tafel war und die Situation da kennt. Also jetzt auch die aktuelle Situation. Es kann sein, dass wir vermehrt in den nächsten Monaten das erleben werden, dass Menschen sich nichts mehr zu essen kaufen können. dass Menschen in ihren Wohnungen frieren. Dass Menschen den Briefkasten nicht mehr öffnen, weil sie Angst haben. Und da sind wir als Gemeinde Jesu gefragt. Wie gehen wir damit um? Wir können jetzt nicht zu jedem sagen, bring die Rechnung mit, wir kümmern uns drum und zahlen das. Schön wär's. Vielleicht sollten wir deswegen mal Lotto spielen und wir gewinnen ein paar Millionen, damit wir sowas machen können. Das können wir nicht. Aber ich wünsche mir, dass wir die Menschen in ihrer Not nicht alleine lassen und deutlich machen, kommt her, das ist der Ort, wo ihr als mühselige und Beladenen ankommen könnt. Wir haben auch ein paar Weise und ein paar Kluge, aber ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten vor dieser Herausforderung auch als Gemeinde stehen werden. Wie gehen wir mit der Not der Menschen um? Und wisst ihr, es ist ja auch, wenn ich bei uns unterwegs bin, auch unsere eigenen Leute haben diese Ängste. Auch unsere eigenen Leute kommen an diese Grenze. Unsere eigenen Leute wissen dann vielleicht nicht mehr, wie sie ihren Kühlschrank füllen sollen. Und ich lade uns ein, dass wir gerade in diesen Zeiten das leben, was im Endeffekt eben nach Kierkegaard die Mitte des Evangeliums ist. Dass wir sagen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Darüber werden wir reden in der Gemeindeleitung, wie wir dem begegnen werden. Und Hendrik, wir werden noch über etwas reden. Es betrifft dich als der für Haus und Hof verantwortlich ist. Ich möchte, dass wir vorne an unsere große weiße Wand schreiben, kommt her, ihr mühseligen und Beladenen. Müssen wir drüber reden, auch wir miteinander. Aber das möchte ich, dass das vorne steht. Kommt her, ihr mühseligen und Beladenen. Kommt her, die ihr nicht mehr wisst, wie es weitergehen soll. Wir haben nicht Geld, um jede Not zu lindern. Wir haben nicht so viel Essen, dass wir die Not dieser Welt lindern können. Aber wir werden euch nicht alleine lassen. Und wir werden versuchen, was wir können, um diesen Ruf Jesu in diese Welt hinein dann auch immer wieder neu erschallen zu lassen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.